Wissenschaft im Brennpunkt.
Licht wird fallen auf den Ursprung des Menschen und auf seine Geschichte.
Das hat Charles Darwin geschrieben, 1859, in seinem Hauptwerk Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Das war ganz schön visionär damals. Aber selbst heute, fast 150 Jahre später, ist unsere evolutionäre Geschichte noch immer nicht ganz erhellt.
Ein neuer Baum des Lebens, wie die Genomik die Evolutionsforschung verändert. Eine Sendung von Grit Kinzlin.
Einen Stammbaum des Lebens, den hatte sich schon Charles Darwin vorgestellt. Zu seiner Zeit hatte man die Pflanzen und Tiere in Arten, Gattungen und Klassen geordnet. Aber erst mit seiner Abstammungslehre kam die Vorstellung hinzu, dass zwei neue Arten aus einer Vorform entstehen und dass sich folglich die Geschichte des Lebens auf der Erde wie in einem Familienstammbuch nachzeichnen lässt.
Unsere Klassifikationen werden, so weit wie möglich, zu Genealogien werden und dann erst den wirklichen, sogenannten Schöpfungsplan darlegen. Arten und Artengruppen, die man Abirrende genannt hat und bildlich lebende Fossile nennen könnte, werden uns helfen, ein vollständiges Bild von den frühen Lebensformen zu entwerfen.
Generationen von Biologen und Paläontologen haben sich seither abgemüht, einen stimmigen Baum des Lebens zu entwerfen. Doch darüber, wie all die wirbellosen Vielzeller wie Schwämme, Regenwürmer, Muscheln und Spinnen untereinander verwandt sind und wo sie neben den Pflanzen, den Pilzen, den Einzellern und Bakterien stehen, was sich da woraus entwickelte, darüber gibt es jede Menge Theorien. Einziger Anhaltspunkt für die Naturforscher waren lange Zeit die Baupläne der Arten, ihre Morphologie. Das heißt, die Art und Weise, wie das Nervensystem, das Skelett und die Organe konstruiert und arrangiert sind. Dieser Bauplan kann aber auch ganz schön in die Irre führen. Frischen Wind in die festgefahrenen akademischen Debatten um Zellkonstrukte und Fossilien brachten in den letzten Jahren die Genetik und junge Wissenschaftler wie der Konstanzer Professor Axel Meyer.
Seit ungefähr 15 Jahren, seit es einfacher geworden ist, technisch einfacher geworden ist, DNA zu sequenzieren und die Computeralgorithmen besser geworden sind und die Computer schneller geworden sind, ist es möglich geworden, alte Fragen neu zu stellen und zu sagen, ja, stimmte das eigentlich, was wir seit 150 Jahren glauben? Und was vielleicht noch interessanter ist, ist es möglich geworden, ganz neue Arten von Fragen zu stellen. Und auf beiden dieser Felder arbeiten wir und auch andere Arbeitsgruppen natürlich und auf beiden Ansätzen, Wissenschaft zu machen, sind neue Erkenntnisse gekommen. Also zum Beispiel in Bezug auf die Frage, mit wem sind Schildkröten verwandt oder wo ist der Ursprung der Wale? Da hat sich sehr viel geändert in den letzten 5 Jahren.
Die Wale sind Säugetiere, keine Fische. Vor etwa 50 Millionen Jahren machten sie den Schritt vom Land zurück ins Meer. Aber wer sind ihre Vorfahren an Land? Ihr Knochenbau, an dem die Naturforscher sich früher orientierten, gibt darüber nur bedingt Auskunft.
Und was aufgrund von DNA-Sequenzen an Neuigkeiten herausgefunden wurde, war eben, dass die Wale nicht nur als eine eigene Ordnung von Säugetieren anzusehen sind, die nahe verwandt sind mit Paarhufern. Zu Paarhufern gehören Kühe, Schweine, Giraffen, Antilopen und solche Tiere, sondern dass sehr wahrscheinlich die Wale sogar selber als sehr abgewandelte, aber als Paarhufer anzusehen sind, indem nämlich Wale näher verwandt sind mit Nilpferden, als Nilpferde wiederum zu Beispiel zu Giraffen, Schweinen, Kühen und Antilopen. Sodass also die Ordnung der Wale keine eigenständige Ordnung ist, sondern sie reduziert werden müsste auf vielleicht eine Unterordnung. Und diese Unterordnung der Wale in die Nähe der Nilpferde anzusiedeln sind. Und das ist aufgrund von molekularen Daten in den letzten 5 Jahren klar geworden, dass Nilpferde recht nah verwandt sind mit Walen.
Und das bringt den Konstanzer Biologen Axel Meyer auf das Problem mit der Intuition. Ein Pferd, eine Kuh und ein Wal. Welches Tier gehört verwandtschaftlich nicht dazu? Das Rätsel taugt als 1-Million-Euro-Frage, denn die Antwort ist das Pferd. Das Pferd ist ein Unpaarhufer. Der Wal ist über das Nilpferd mit der Kuh in der Ordnung der Paarhufer vereint.
Also ich meine jetzt, wo man das weiß oder glaubt, sicher zu wissen, macht es irgendwo Sinn. Weil wenn man sich unter den Paarhufern vorstellt, welches der Paarhufer hat das aquatische Leben. Klar, das Nilpferd irgendwo verbringt fast den ganzen Lebenszyklus im Wasser, ist in jederlei Hinsicht, Fortpflanzung, Fressen und so weiter, sehr vom Wasser abhängig. Macht das irgendwo Sinn, aber es gibt auch immer wieder Überraschungen von Sachen, wo man sagt, ja Mensch, das hätte man nicht intuitiv erwartet. Und das ist natürlich irgendwo das Spannendste, das, was gegen die Intuition
Eine geht. Ähnliche Überraschung bieten die Schildkröten. Schildkröten sehen mit ihren Schuppen aus wie Reptilien. Auf den zweiten Blick konnten die Morphologen sie aber nie leicht einordnen, denn Schildkröten haben einen ungewöhnlichen Schädelbau. Bei Reptilien und Säugetieren gibt es Schädellöcher, durch die die Muskulatur zieht. Bei Schildkröten ist der Schädel vollkommen geschlossen.
Schildkröten sind auf dem Stammbaum der Reptilien rumgewandert in den letzten 150 Jahren. Sie können Veröffentlichungen finden, wo sie in die Nähe von Krokodilen gestellt wurden, in die Nähe von Eidechsen gestellt wurden. Die allermeisten Leute glauben, dass sie am Ursprung der Reptilien stehen oder aber sogar am Ursprung der Reptilien plus Säugetiere stehen. Und da hat sich in den letzten 5 Jahren sehr viel geändert durch DNA-Sequenzierung, weil wir und andere Labore, die daran gearbeitet haben, gefunden haben, dass es zumindest so aussieht, als ob Schildkröten sehr nah verwandt sind mit Vögeln und Krokodilen.
Eine kuriose Sippschaft ist das also. Die Vögel sind evolutionsbiologisch gesehen fliegende Dinosaurier, die sich Federn zugelegt haben und warmblütig wurden. Deshalb gehören die Krokodile zu ihren Brüdern. Aber wer hätte gedacht, dass die Schildkröten ihre Schwestern sind?
Weil es ist auf den ersten Blick schon nicht leicht, Gemeinsamkeiten zwischen Vögeln und Krokodilen zu finden. Und es ist noch sehr viel schwieriger, Gemeinsamkeiten zwischen Krokodilen, Vögeln und Schildkröten zu finden. Weil, wenn ich wieder dieses Bild zeichnen sollte, ich hätte eine Eidechse hier in dem Raum und ein Krokodil und eine Schildkröte und sie fragen würde, welche dieser drei Dinge gehören nicht zueinander, à la Sesamstraße, würden sie sagen, sehr wahrscheinlich, dass die Schildkröte nicht dazu gehört, weil ein großer Eidechse, ein Varan, einem Krokodil sehr viel ähnlicher sieht auf den ersten Blick als eine Schildkröte.
Tatsächlich ist es die Eidechse, die nicht zu den anderen passt, zumindest wenn man den Erbgutdaten Glauben schenkt. Doch wie zuverlässig sind die eigentlich? Verglichen werden da bestimmte Abschnitte des Genoms verschiedener Arten. Aus den Abweichungen berechnen die Forscher, wie lange der letzte gemeinsame Vorfahr zurückliegen mag.
Den Vorteil, den ich sehe bei molekularen Datensätzen, ist der, dass wenn die Datensätze sequenziert sind, gibt es wirklich keine Frage mehr, dass das die richtigen Daten sind. Also wenn man sagen, wir haben ein bestimmtes Gen vom Hühnchen sequenziert und hier ist die DNA-Sequenz und diese DNA-Sequenz ist in GenBank als deponierte Sequenz, ist sie für alle Augen der Welt zugänglich, ist sie für alle überprüfbar und es ist dann nur noch eine Frage, hat man sie richtig analysiert. Bei morphologischen Datensätzen ist die Situation komplizierter, weil Kollege X aus Museum Y durchaus eine andere Meinung haben kann als Frau Kollegin Y aus Museum Z. Und einer von beiden kann nur Recht haben.
Bei den genetischen Daten sind es letztlich Computeralgorithmen, die die Analyse vornehmen. Bei morphologischen Daten ist es die menschliche Urteilskraft, die sich auf Indizien aus den Bauplänen der Lebewesen stützt. Darwin postulierte eine langsame, schrittweise Evolution und er war sich bewusst, dass es schwierig werden würde, die Verbindung zwischen vielen Klassen, Gattungen, Ordnungen, selbst zwischen Reichen des Lebendigen herzustellen.
Die sämtlichen Glieder ganzer Klassen können durch Verwandtschaftsbeziehungen miteinander verkettet und alle nach demselben Prinzip in Gruppen klassifiziert werden, welche anderen subordiniert sind. Fossile Reste sind oft geeignet, große Lücken zwischen den lebenden Ordnungen des Systems auszufüllen.
Darwin hat sich auf die Fossilien als ausgestorbene Zwischenglieder zwischen den Arten gestützt. Doch leider gibt es sie nur von Organismen, die ein Skelett oder einen Panzer aus hartem, dauerhaftem Material ausbildeten. Eine Weile lang hegten Wissenschaftler die Hoffnung, sie könnten aus fossilem Material, aus Insekten in Bernstein, aus Knochen, selbst aus Pflanzenresten, DNA isolieren und so etwas über die genetische Ausstattung vergangener Arten lernen.
Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre gab es so eine Welle von Enthusiasmus und Euphorie, dass man Mammuts zum Leben erwecken kann und Ötzi geht wieder durch die Alpen und diese ganzen Jurassic Park Ideen. Das hat sich, glaube ich, alles sehr relativiert. Man wird aus Lucy keine DNA rausbekommen, um zu sehen, wo Lucy im Stammbaum der Menschen steht. Also da sehe ich keine so große Hoffnung.
Die Bindeglieder, die erloschenen Arten, von deren Existenz Charles Darwin überzeugt war, verweilen insofern hartnäckig im Dunkel der Evolutionsgeschichte. Und das gilt ganz besonders für all die Organismen, um die sich Darwin gar nicht gekümmert hat, für die Pilze, Einzeller und Bakterien. In Darwins Theorie spielten sie schon deshalb keine Rolle, weil diese Lebensformen zu seiner Zeit noch kaum erforscht waren. Er nahm sie nicht als Teil der lebendigen Welt wahr. Die bestand für ihn aus Pflanzen und Tieren.
Darwin war jemand, der gerne auf Taubenshows und Hundezuchtshows ging. Also die beiden großen empirischen Dateneinflüsse auf Darwin waren seine Weltreise. Und er hat ja über 25 Jahre nur auf seinem Landsitz gesessen, bevor er das Buch geschrieben hat, dass er auf solche Taubenzüchtershows gegangen ist. Und die Schnelligkeit, mit der neue Rassen von Tauben und Kühen und so weiter und Hunden gezüchtet worden sind, das war ein ganz wichtiger Einfluss auf Darwins Denken, dass Arten nicht unveränderbar sind und dass neue Arten aus alten Arten entstehen können.
Aber Darwin hatte eines nicht erkannt. Ein wichtiges Prinzip in der Evolutionsbiologie hat er nicht erkannt. Und zwar deshalb, weil er sich in erster Linie nicht mit Einzelnen auseinandergesetzt. Und dieses Prinzip ist die Endosymbiose.
Das sagt Bill Martin. Und die Endosymbiose ist eines seiner Steckenpferde. Der gebürtige Texaner forscht an der Universität Düsseldorf über die Frage, wie Zellen entstanden sind. In der Wissenschaftlerszene ist er als ein leidenschaftlich streitender Vertreter seiner Zunft bekannt.
Bei der Endosymbiose werden aus zwei Zellen eine. Es wandert ein Symbiont in eine Wirtszelle hinein und sie bilden dann eine neue Lebensgemeinschaft.
Die Endosymbiose ist die inzwischen weithin akzeptierte Antwort auf eine wichtige Frage in der Evolutionsbiologie. Was ist der Ursprung unserer modernen Zellen? Wir Menschen gehören zu den Eukaryoten, zu den Lebewesen, die in ihren Zellen einen echten Eukernkaryon haben. Das verbindet uns mit allen vielzelligen Organismen, aber auch mit den Pilzen, Hefen und mit Einzellern wie Amöben oder dem Erreger der Malaria, Plasmodium. Typisch für diesen Zelltyp ist außerdem, dass er Mitochondrien enthält. Das sind membranumhüllte Abteilungen innerhalb der Zelle, die die Atmung bewerkstelligen und Energie daraus ziehen. Und die Pflanzen haben zusätzlich auch noch Chloroplasten für die Umwandlung von Licht in chemische Energie. All das fehlt ursprünglicheren Zellen wie den Bakterien oder den äußerlich ähnlichen Archaeen. Der Endosymbiontentheorie zufolge entstanden die Eukaryoten aus einer ursprünglichen Wirtszelle, die Bakterien für eine Symbiose aufgenommen hat. Die Wirtszelle versorgte ihre Bakterien mit Nahrung, dafür produzierten die Bakterien Energie.
Es gibt nur zwei Symbiosen, von denen wir sicher sagen können, dass sie existiert haben. Das ist einerseits der Ursprung der Plastiden, Träger des Blattgrüns bei den Pflanzen. Sie sind früher mal photosynthetische Bakterien gewesen. Die sind vielleicht vor 1,5 Milliarden Jahren in irgendeine eukaryotische Wirtszelle gewandert und haben in einem Schlag den gesamten Stamm der Pflanzen geschaffen. Nicht schrittweise, wie Darwin sich das vorgestellt hat, sondern kombinatorisch. Die andere große Endosymbiose war die Entstehung der Mitochondrien. Und die Entstehung der Mitochondrien in einer Wirtszelle war auch zugleich die Entstehung der eukaryotischen Abstammungsgruppe. Das sind alle Zellen, die nicht Bakterien sind.
Was könnte die Wirtszelle, der Ureukaryot sozusagen, gewesen sein? Und wer sind die direktesten Nachfahren dieser Wirtszelle? Ein ganz heißer Kandidat für diese Rolle war jahrzehntelang Giardia, ein einzelliger Organismus, der in Gewässern lebt und bei Menschen, die den Fehler begehen, solches Wasser unabgekocht zu trinken, fürchterliche Magen-Darm-Probleme hervorruft. Giardia besitzt zwar einen Zellkern, um genau zu sein sogar zwei, aber keine Mitochondrien.
Giardia war ein Organismus, an dem sich die Geister scheiterten. Und zwar, die einen haben gesagt, dies ist ein Relikt aus der Urzeit der Evolution. Giardia ist ein lebendes Fossil, ein Überbleibsel der Stammlinie, die letztendlich die Wirtszelle der mitochondrialen Symbiose dargestellt hat. Ein wirklich lebendes Fossil. Die anderen haben gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Und zwar deshalb, weil er in seinem Kern Gene besitzt, die doch dafür sprechen, dass er vielleicht eine kompliziertere Evolution hinter sich hat. Und die neuen Erkenntnisse von Jorge Tova et al. Zeigen durchaus, letzteres ist richtig, das kann gar nicht sein.
Bill Martin ist auch dieser Meinung und hat sich deshalb gefreut, als sein Kollege Jorge Tova einen Zellbestandteil namens Mitosom in Giardia fand. Das Mitosom ist eine Art evolutives Überbleibsel von Mitochondrien. Damit war klar, dass die Vorfahren von Giardia einmal Mitochondrien besessen haben und Giardia deshalb nichts mit der eukaryotischen Urwirtszelle zu tun hat. Der Organismus samt all seiner Verwandten rutscht damit vom Stamm des Lebensbaumes hinauf an die Spitze und hinterlässt an der Basis eine Lücke.
Früher hat man gedacht, die Pilze und die Tiere seien der Gipfel der Entwicklung. Aber neuere Erkenntnisse zeigen, das kann eigentlich gar nicht sein. Und die neuen Befunde, dass Giardia ein reduziertes Mitochondrien, ein Mitosom besitzt, sind eine starke Stütze für diese neue Ansicht, dass die bisher als primitiv angesehenen Einzeller eigentlich gar nicht so primitiv sind, sie sind eher abgeleitet. Primitiv, richtig primitiv, sind möglicherweise die Pilze. Die Pilze haben eine bisher unterschätzte Diversität, sowohl hinsichtlich ihrer biochemischen Stoffwechselleistungen als auch hinsichtlich ihrer Sexualität. Es gibt Pilze, die haben 4 Geschlechter, es gibt Pilze, die haben sehr viel mehr als 4 Geschlechter. Und diese Diversität anhand der neuen Erkenntnisse kann vielleicht jetzt neu bewertet werden und neu untersucht werden.
Und dann holt Bill Martin zum Rundumschlag aus.
Also man könnte zu Recht sagen, bei unseren Bemühungen, die frühe Stammesgeschichte der Eukaryoten zu verstehen, stehen wir jetzt vor einem Scherbenhaufen. Das ist aber gut, weil es ganz offensichtlich so war, dass die alten, bisher fest zementierten Vorstellungen gar nicht richtig sein können.
Diese Schwierigkeiten, die Vielfalt des Lebens auf einen Stamm zurückzuführen, hat Charles Darwin so nicht vorausgesehen. Er hat in diesem Punkt geraten und war damit für seine Zeit gar nicht mal schlecht.
Durch ganze Klassen hindurch sind mancherlei Gebilde nach einem gemeinsamen Bauplane geformt und in einem sehr frühen Alter gleichen sich die Embryonen einander genau. Daher hege ich keinen Zweifel, dass die Theorie der Deszendenz mit allmählicher Abänderung alle Glieder einer Klasse oder eines Reiches umfasst. Ich glaube, dass die Tiere von höchstens 4 oder 5 und die Pflanzen von ebenso vielen oder noch weniger Stammformen herrühren. Die Analogie würde mich noch einen Schritt weiterführen, nämlich zu glauben, dass alle Pflanzen und Tiere nur von einer einzigen Urform herrühren.
Ganz so wird es nach dem neuesten Stand der Forschung wohl nicht gewesen sein. Vor knapp 10 Jahren hat sich die Ansicht des amerikanischen Biologen Carl Woos durchgesetzt, dass es 3 große Äste, 3 Reiche des Lebens gibt. Das Reich der Eukaryoten, das Reich der Bakterien und das Reich der Archaeen. Die Archaeen waren Carl Woos bei seiner Analyse der ribosomalen RNA von Bakterien als Kreaturen aufgefallen, die in ein eigenes Reich gehören. Es sind Lebewesen in der Größe von Bakterien, die in heißen Quellen tief unter der Erde, in Salzseen oder im ewigen Eis leben. Der Regensburger Mikrobiologe Karl Otto Stetter hat ihnen sein Leben gewidmet. Die Archaeen sind uns Eukaryoten in vielen chemischen Merkmalen ähnlicher als die Bakterien. Trotzdem will der Forscher nicht behaupten, die Archaeen seien die Vorfahren der Eukaryoten. Denn in einem Punkt ist unser Zelltyp den Bakterien viel ähnlicher. Die Fette, die Lipide in unseren Zellwänden sind dieselben, die die Bakterien verwenden.
Und das passt nicht zusammen. Und da kann man sagen, ja, also dann versteht man den Baum eigentlich nicht mehr, weil wenn die Eigenschaft verloren ging, sonst hätten ja die Eukaryoten plötzlich, hätten die Archaeolipide verlieren müssen und hätten sich dann wieder die Bakterienlipide geholt. Und das ist äußerst unwahrscheinlich, weil Lipid, eine Membran ist ja was Fundamentales für eine Zelle. Das kann man wahrscheinlich nicht so einfach verlieren. Nun, wenn es natürlich am Anfang eine ganze Gemeinschaft, eine Community gegeben hat von Mikroben, die haben natürlich alle möglichen Membranen ausprobiert und daraus haben sich dann die 3 Linien entwickelt, dann ist es völlig problemlos, weil dann können die Merkmale frei kombiniert haben miteinander. Und das ist aber dann kein Baum, sondern es sind eigentlich 3 Äste, die aus so einem Pool rauskommen. Und das ist eigentlich so jetzt der neueste Stand.
Am Beginn des Lebens stand somit keine einzelne Zelle, sondern ein Pool unterschiedlicher Zelltypen, die sich untereinander die Baupläne für gute Erfindungen weiterreichten. Bioinformatiker, die einen Stammbaum für Prokaryoten, also Bakterien und Archaeen, erstellen wollen, sehen sich deshalb heute die Entwicklungsgeschichte einzelner Gene an, erzählt Daniel Huson von der Universität Tübingen.
Wir haben uns also 150 vollständige Genome von Prokaryoten besorgt, die man aus Datenbanken herunterladen kann, und die gucken wir uns jetzt genauer an.
Genauer ansehen heißt für den Bioinformatiker, dass er Gene miteinander vergleicht, die in allen Organismen vorhanden sind, und die Stammesgeschichte jedes einzelnen Gens als Baum nachzeichnet. Die Stammbäume, die dabei entstehen, sind nicht genau deckungsgleich. Legt man sie übereinander, entsteht ein Netzwerk.
Und wenn man also die Evolutionsgeschichten der kompletten Genome oder der Spezien nachzeichnen möchte, dann kann man das eigentlich nur so machen, indem man durch ein Netzwerk sozusagen aufzeigt, welche Geschichten durch die einzelnen Gene durchlaufen worden sind. Das heißt, man produziert ein Netz des Lebens.
Das Netz des Lebens, das Daniel Huson im Augenblick schon auf einem Blatt präsentieren kann, umfasst 93 Organismen, bei denen er jeweils 50 Gene verglichen hat. Es sieht ein bisschen aus wie eine U-Bahn-Netzkarte mit dicken Knotenpunkten.
Teilweise gibt es solche fast so schwarze Klumpen, wo man davon ausgehen kann, dass jedes der 50 Gene im Extremfall eine andere Evolutionsgeschichte hinter sich hat. In anderen Bereichen ist es weniger vernetzt.
In der Urgemeinschaft von Zellen, in der eine der anderen Gene für ganz fundamentale Prozesse wie DNA-Replikation oder Fettsynthese zuschob, muss es dann aber irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo die Zellen sich doch für ihre ganz bestimmte Ausstattung entschieden und von dort angerichtet entwickelten. Diesen Punkt, an dem aus dem Zellpool die drei Äste des Lebensbaumes aussprossen, nennt der Amerikaner Carl Woos die Darwin'sche Schwelle, erzählt Karl Otto Stetter.
Also ich meine, diese Darwin'sche Schwelle, das ist natürlich ein interessanter Punkt, dass er sagt, ab da sind eben die Mechanismen sozusagen festgelegt und ab da geht der Baum richtig los. Allerdings muss man sagen, dass auch danach immer noch der laterale Gentransfer da ist.
Das mit dem lateralen Gentransfer hat die Evolutionsbiologen vor ein, zwei Jahren ziemlich stark verwirrt. Genomdaten erschüttern den Lebensbaum, titelte die Fachzeitschrift Science damals. Denn bei der Analyse vieler vollständiger Bakteriengenome tauchten dieselben Gene in eigentlich weit entfernten Arten auf. Inzwischen wissen die Forscher, dass das nichts mit Verwandtschaften zu tun hat, eher schon mit Wahlverwandtschaften. Denn einzelne Gene und Genkassetten, die keine fundamentalen Aufgaben für die Zelle haben, können zwischen weit entfernten Arten, sogar zwischen den Reichen, springen. Die Gene werden lateral transferiert.
Also zum Beispiel Archaeen, gibt es also welche, der Archaeoglobus, das ist ein Isolat, was wir gefunden haben, der hat also ganze Kassetten, die er von Bakterien sich geschnappt hat, nämlich für Ölabbau. Das war ein Archaeoglobus, den ich in 3000 Meter Tiefe im Gestein unterm Permafrostboden von Nordalaska isoliert habe. Und auf der anderen Seite Thermotoga, ein Bakterium, was bei sehr hohen Temperaturen wächst, weil es sind nicht nur die Archaeen, es gibt auch Bakterien, die hyperthermophil sind, die also bei 80 Grad oder drüber am besten wachsen. Und diese Thermotoga hat über 20% archaeelle Gene. Und die hat sie, da weiß man sogar, wo sie herstammen, nämlich vom Pyrococcus. Das ist ein Archaeum, was im gleichen Lebensraum, nämlich im heißen Tiefseeschlamm und in den schwarzen Rauchern oder im Vulkano, in den untermeerischen Hydrothermalsystemen lebt.
Selbst von den höher entwickelten Eukaryoten können Bakterien durchaus noch Gene aufnehmen und verwerten. Deshalb ist der Lebensstammbaum auch noch weit oberhalb der Darwin'schen Schwelle eigentlich ein Netzwerk, wenn man sich die Evolutionsgeschichte einzelner Gene ansieht, also eher ein Gestrüpp als ein Baum. Und in diesem Gestrüpp des Lebens fehlen jede Menge Ästchen. Bislang können die Wissenschaftler Schätzungen zufolge weniger als 1% der Mikroorganismen im Labor kultivieren. Das aber wäre die Voraussetzung dafür, sie zu studieren.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es heute noch so Überbleibsel gibt von sehr frühem oder primitivem Leben, auch auf unserer Erde. Aber die Frage ist halt immer, können wir es überhaupt erkennen? Und man muss ja kultivieren, damit man es überhaupt einmal verstehen lernt. Und genauso einen Fall haben wir kürzlich mit unserem Nanoarchaeum, mit unserem Urzwerg, haben wir genau so eine Entdeckung gemacht, Also wir haben es einfach im Mikroskop gesehen, plötzlich Winzlinge, die so klein sind, wie große Viren, wie Pockenviren. Ah ja, Donnerwetter, sind das Viren oder was? Und was ist denn das? Dabei haben sie Membranen gehabt und Membranpotenzial, die haben gelebt. Viren leben ja nicht. Und tatsächlich, wir haben jetzt die tiefste Abzweigung im Stammbaum innerhalb der Archaeen gefunden.
Es bleibt spannend in der Evolutionsforschung, auch 150 Jahre nach Darwin. Und je näher die Forschung an die Wurzel des Lebensbaumes kommt, umso spekulativer wird sie. Der Ursprung des Lebens, die Frage, wie Erbgut, Proteine und Membranen entstanden und sich zu Zellen fügten, bleibt eine leidenschaftlich debattierte Glaubensfrage.
Ich bin ja sehr oft eingeladen, auch zum Beispiel auf Gordon-Konferenzen über den Ursprung des Lebens. Und es ist wirklich schlimm, wie es dort zugeht. Oft die Leute beleidigen sich persönlich gegenseitig, weil keiner weiß nämlich noch viel über den Ursprung des Lebens. Das ist also wirklich eine absolut Black Box. Und keiner weiß wirklich was. Und jeder freut sich schon, wenn er nur was hat, wo er sagt, das könnte plausibel sein, ja, und einer sagt jetzt, nein, mit Schwefel war es sogar Quatsch, nicht? Das war, oder die DNA, na, die kam ja wahrscheinlich auch spät, aber überhaupt die Information kam spät, der Stoffwechsel war das erste, sagen wir, das war doch dann überhaupt kein Leben, und in Wirklichkeit weiß keiner was.
Je weiter sich die Wissenschaft in die Krone des Lebensbaumes hangelt, umso besser stimmen ihre Aussagen. Denn da oben in den Wipfeln gibt es viele Fossilien und Zwischenformen und die Evolutionsgeschichte ist nach geologischen Maßstäben bemessen kurz. Doch verstanden ist die Evolution noch lange nicht.
Der Baum, wie er im Moment so immer gezeichnet wird, ist sicher ein interessantes Gerippe, wo man also was aufhängen kann und sicher ordnen kann. Aber ob es wirklich unsere letzte Erkenntnis über das Leben und die Genflüsse des Lebens und die Zusammenhänge ist, das möchte ich doch stark bezweifeln. Und es gibt Gruppen, die sich schnell entwickeln. Heutzutage die Orchideen sind eine Gruppe bei den Pflanzen, die sich momentan unheimlich schnell entwickelt und die alle möglichen Bestäubungsmechanismen und so weiter ausprobieren. Auf der anderen Seite die Magnolien, die finden schon in uralten Versteinerungen drin oder in der Kohle und die schauen heutzutage nicht anders aus als damals. Die haben sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Ja, warum denn nicht? Ja? Und das sind so Fragestellungen, die wir im Tieferen eigentlich noch nicht verstehen. Und bei den Mikroben ist gar nicht anders.
Licht wird fallen auf den Ursprung des Menschen und auf seine Geschichte.
Prophezeite Charles Darwin in seinem Buch Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Man klappt es zu und alle Fragen offen.
Ein neuer Baum des Lebens, wie die Genomik die Evolutionsforschung verändert. Eine Sendung von Grit Kinzlen. Sie hörten eine Übernahme vom Südwestrundfunk im April 2004.